Wir haben heute Big Band. Es dauert einen Moment, bis das abgebaut ist. Guten Morgen schon mal. Ich freue mich, euch zu sehen. Das Wichtigste wie immer zuerst. Auch heute gilt, dass ich keinerlei Ansprüche auf Fehlerlosigkeit, Allwissenheit oder Allgemeingültigkeit erhebe. Prüft meine Worte, hört auf den Geist Gottes und behaltet das Gute. Wir sind fast bei Ostern. 2 Wochen noch, um genau zu sein. Dieser Sonntag heute heißt Judika. Das ist nach dem ersten Vers von Psalm 43, der auf Latein Judica me, also richte mich, heißt. Jetzt kommt das Kirchenjahr ja nicht von ungefähr. Da haben sich über die Jahrhunderte Leute Gedanken gemacht, wie das denn sinnvoll aufgebaut sein könnte. Auch wenn wir Baptisten uns da nicht so streng dran halten, macht es doch manchmal Sinn, darauf zurückzuschauen und das auch anzunehmen, was uns da geboten wird. Wir befinden uns 2 Wochen vor Ostern, 2 Wochen bevor wir die Auferstehung von Jesus feiern. Den Sieg über das Böse, über unsere Fehler, über den Tod selbst. Wir feiern an Ostern unsere Befreiung. Wir feiern, dass wir, jeder von uns persönlich, Zugang zu Gott bekommen. Und zwar nicht aus Verdiensten heraus oder weil wir irgendwie zu einer besseren Kategorie gehören, sondern ganz einfach, weil Gott uns, so wie wir sind, den Weg freigeräumt hat. Wir sind auf dem Weg zum besseren Verständnis von diesem Freiräumen schon ein Stück weit mitgegangen in unserer Predigtreihe der letzten Wochen. Wir haben uns die Dinge angeschaut, die uns im Weg stehen können und die wir uns und anderen in den Weg stellen in unserer Beziehung mit Gott. Wir haben letzte Woche von Mattes etwas über Freiheit gehört und darüber, dass Gott uns frei spricht und uns zu seinen Kindern macht. Und Mattes hat uns in die letzte Woche geschickt mit 3 Fragen. Wo erlebst du äußere Freiheit, aber innere Unfreiheit? Wo berufst du dich auf deine Freiheit und verletzt damit andere? Wo brauchst du konkret Vergebung, um frei zu werden? Und vielleicht haben euch diese Fragen, die über die Woche bewegt, vielleicht habt ihr sie auch bewegt und dann seid ihr heute hier genau richtig. Wir machen nämlich weiter, wo Mattes letzte Woche aufgehört hat. Heute ist Judika, der Tag im Kirchenjahr, der sich mit Bekennen, Entschuldigen und Versöhnen befasst. Der Tag, der uns darauf vorbereitet, mit Jesus den Weg nach Jerusalem durch die Karwoche ans Kreuz und in den Tod zu gehen, sodass wir dann mit ihm auferstehen können und die Befreiung wirklich für uns erleben und wirklich für uns annehmen können. Und das ist ja kein halbherziges Schwamm drüber, ich mag dich auch so von Gott, sondern das ist ein tiefes, ich sehe deinen Schmerz und deine Schuld und ich nehme sie dir ab. Von Gott. Bereiten wir uns also heute darauf vor, das genauso in seiner Tiefe auch anzunehmen. Richte mich, Gott, fängt Psalm 43 an, wenn man ihn auf Latein liest. Verschaffe mir Recht, Gott, heißt es hingegen in den meisten deutschen Übersetzungen. Und tatsächlich, das biblische Hebräisch hat hier eine Zweideutigkeit, die sowohl das eine als auch das andere sein kann. Richte mich, Gott, oder verschaffe mir Recht, Gott. Was denn nun? Ich lese euch mal den Rest des Psalms nochmal vor und dann könnt ihr mal überlegen. Und führe meine Sache wider das unheilige Volk und errette mich von den falschen und bösen Leuten. Denn du bist der Gott meiner Stärke. Warum hast du mich verstoßen? Warum muss ich so traurig gehen, wenn mein Feind mich drängt? Sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich leiten. Und bringe zu deinem heiligen Berg und zu deiner Wohnung, dass ich hineingehe zum Altar Gottes. Zu dem Gott, der meine Freude und Wonne ist. Und dir, Gott, auf der Harfe danke, mein Gott. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. Was denkt ihr? Richte mich oder verschaffe mir Recht? Wer ist für richte mich? Doch einer? Der Theologe? Und wer ist für verschaffe mir Recht? Der Rest auch. Ich glaube, Matthes hat recht. Diese Zweideutigkeit hier sagt uns etwas sehr, 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 sehr Wichtiges darüber, wie Gott Recht spricht und wie Gott Recht schafft. Wir haben gerade schon gehört und wir wissen es auch aus dem Alltag, menschliches Recht ist nicht immer gerecht. Es ist geprägt von Kompromissen, von menschlichen Limitationen und Zerbrochenes können wir nicht wieder neu machen. Wir können es höchstens flicken. Verletzungen können nicht ungeschehen gemacht werden, nur weil Schmerzensgeld gezahlt wurde. Und etwas wirklich wieder gut machen kann kein Gerichtsurteil, nicht alleine. Das heißt nicht, dass menschliches Recht nicht helfen kann. Wir haben es ja gerade gehört, an ganz vielen Stellen kann es helfen, aber es ist eben limitiert. Und Gottes Richten und Rechten ist anders, grundlegend anders. Schauen wir uns Psalm 43 mal im Einzelnen an. Verschaffe mir Recht oder richte mich, Gott, führe meine Sache wider das unheilige Volk und errette mich von den falschen und bösen Leuten, denn du bist der Gott meiner Stärke. Bis dahin ist ja alles erstmal klar, ne? So wie wir erwarten würden. Dem Menschen, der hier betet, geschieht Unrecht von dem unheiligen Volk und den falschen und bösen Leuten. Wer genau die Beteiligten sind, wissen wir heute nicht mehr. Und was genau passiert ist, wissen wir auch nicht. Aber wir kennen alle so Situationen, wo wir das Gefühl haben, uns wird hier Unrecht angetan. Ne? Wir können uns alle so ein bisschen da hineinversetzen. Um das Recht wiederherzustellen, ruft der betende Mensch Gott auf zu richten. Und begründet diesen Aufruf mit, denn du bist der Gott meiner Stärke. Es geht aber nicht weiter, wie wir erwarten würden. Wenn ein Richter auf den Plan gerufen wird, was erwarten wir dann? Das ist nicht, was hier passiert. Es gibt keine Anklage, es gibt keine Verteidigung, nicht mal die Problematik, die die betende Person da mit den Unheiligen hat, wird überhaupt noch erwähnt. Die Schuld der anderen wird nicht aufgelistet, die eigene Unschuld wird nicht beteuert, stattdessen werden Fragen gestellt. Warum hast du mich verstoßen? Warum muss ich so traurig gehen, wenn mein Feind mich drängt? Oder etwas wörtlicher, warum hast du mich verabscheut? Warum muss ich düster verabgehen in der Umklammerung des Feindes? Die anderen spielen plötzlich keine Rolle mehr. Sie haben keinen aktiven Teil in der geforderten Rechtsprechung. Die Sache, die Verhandlung scheint jetzt plötzlich zwischen Gott und der betenden Person zu sein. Und plötzlich hören wir in dem Vers vom Anfang, das richte mich. Ja, es gibt einen Feind, aber das ist hier nicht die Frage, die über die gerichtet werden soll, sondern Gott, was ist zwischen uns los? Zwischen dir und mir, dass ich dich nicht mehr finden kann. Sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich leiten und bringen zu deinem heiligen Berg und zu deiner Wohnung, dass ich hineingehe zum Altar Gottes. Das bittet die betende Person. Das ist, was sie sich erhofft von diesem Prozess, um den sie Gott bittet. Das ist, was die Rechtsprechung Gottes bewirken soll. Die Aufhebung der Trennung zwischen uns, die wir beten, und Gott. Die Freiheit, zum Altar Gottes hingehen zu können. Das heißt, in die unmittelbare Gegenwart Gottes von Angesicht zu Angesicht. Wer auch immer Psalm 43 ursprünglich betet, weiß noch nicht, dass das genau das ist, was Jesus macht. Deswegen kommt er. Bis Ostern sind es noch 2 Wochen. 2 Wochen, bis wir das triumphierende Ende von Jesus Befreiungsaktion feiern. 2 Wochen, bis wir feiern, dass wir frei sind, frei sein dürfen, frei sind, hineinzukommen in die Wohnung Gottes, so wie der Mensch betet, der Psalm 43 verfasst hat. Heute ist Judika, richte mich oder verschaffe mir Recht. Beides spricht von einem Gerichtsprozess, bei dem Gott der Richter ist. Und Psalm 43 lehrt uns, dass dieser Prozess wichtig ist. Und zwar nicht als Prozess zwischen dir und mir und uns und anderen und den Feinden und was weiß ich, sondern als Prozess, als Gerichtsverhandlung zwischen mir und Gott. Es ist ein Prozess, in dem wir eigentlich nicht gut abschneiden können. Legislative, Judikative, Exekutive, also diejenigen, die die Regeln machen, diejenigen, die entscheiden, ob die Regeln gebrochen wurden und wie die Strafe dafür aussieht, und diejenigen, die die Regeln durchsetzen, sind alle in Personalunion. Ist nicht gut für uns. Und es ist ein Prozess, in dem wir nicht gut abschneiden können, weil wir fehlerhafte Menschen sind und Gott ist perfekt. Es ist nicht mal möglich, unser Versagen und unsere Fehler zu verstecken. Er sieht alles. Klingt nicht gut für uns. Wie also kommt der Psalmist auf die Idee, dass der Richtspruch Gottes etwas ist, was er einfordern möchte? Was dazu führen wird, dass er Licht und Wahrheit bekommen wird und die Trennung zwischen ihm und Gott aufgehoben wird? Das ist doch nicht, was ein Mensch sich so denkt. Ich kann nur zu dem Schluss kommen, dass wir hier ein Gebet von einer Person hören, die sich ihres Verhältnisses zu Gott sehr bewusst ist. Die weiß, wer sie ist und die weiß, wer Gott ist und wie er richtet. Wir haben es hier mit einer Person zu tun, die frei ist. Wirklich frei, nämlich von Gott freigesprochen. Was meine ich damit? Der Mensch, der hier betet, fordert Gott auf, dazu zu richten, Recht zu schaffen. Und da wir nichts vor Gott verstecken können, wird im Zuge dieses Prozesses alles aufgedeckt. Alles, alles kommt auf den Tisch. Dein Versagen und deine Erfolge, deine Schwächen, deine Stärken. Alles, was dich belastet, alles, wo du dich und wo andere dich verletzt haben oder wo du andere verletzt hast. Alles, wofür du dich schämst, alles, was dir angetan wurde, jede Verletzung, jedes böse Wort, jede Unsicherheit. Alles, alles, alles kommt auf den Tisch. Alles ist offen Information vor deinem Richter und vor dir. Stellt euch diesen Prozess mal bildlich vor. Und dieser Richter schaut mit dir auf diese ganzen Sachen, diese ganzen Beweisstücke und sagt, du bist mein geliebtes Kind. Das ist sein Urteil. Und dann nimmt er dich bei der Hand und geht mit dir hinaus aus dem Gerichtssaal und alles außer das, außer dieser eine Fakt, bleibt zurück. Das ist, wie Gott Recht spricht, weil sich Gottes Grundgesetz auf einen einzigen ersten Artikel beruft. Die Liebe Gottes für dich ist unantastbar. Das ist, was der Psalmist weiß und das ist, was Jesus verkörpert. Aber der Prozess, das Richten, ist notwendig. Die Vergebung ist nicht passiv. Vergebung muss aktiv gelebt werden. Wir müssen uns mit dem, was wir mit uns herumschleppen, auseinandersetzen, ihm ins Gesicht sehen, bevor wir es ablegen können. Das kann euch jeder Psychologe sagen. Und darum muss Jesus in den Tod gehen, bevor er auferstehen kann. Das Wort Buße ist ziemlich missbraucht worden und auch ziemlich aus der Mode gekommen. Aber es beschreibt genau das. Es beschreibt das Anschauen und Benennen von Fehlern und den aktiven Zuspruch der Vergebung. Buße ist, was wir machen, wenn wir zu Gott sagen, richte mich. Ich habe euch schon vorhin an die Fragen erinnert, die Mathis letzte Woche gestellt hat. Und ich lade euch ein, auch diese Woche euch Zeit zu nehmen und sie noch einmal ernsthaft zu bedenken, sie mit Gott anzuschauen und dann hinter euch zu lassen. Und dann anzunehmen, dass ihr Gottes geliebte Kinder seid. Macht da eine Übung draus, eine Gewohnheit. Denn wenn ihr das für euch annehmt, dass ihr wahrhaftig und wirklich Gottes geliebte Kinder seid, wie es denen, die Jesus folgen, zum Beispiel in Johannes 1 versprochen wird, dann ändert sich alles in eurem Leben. Nichts und niemand kann euch diese Identität streitig machen. Ihr braucht sie nicht zu verteidigen. Ihr braucht keine Angst darum zu haben, dass ihr sie verliert oder dass sie euch jemand wegnimmt. Auch das hat Mathis letzte Woche schon erzählt. Egal, was Kinder tun, sie bleiben die geliebten Kinder ihrer Eltern. Zumindest, wenn die Eltern gute Eltern sind. Das sind weltliche Eltern nicht immer. Aber Gott ist es. Und darum bleibt das Urteil Gottes über dich dasselbe, egal was du zu deiner Verhandlung mitbringst. Du bist mein geliebtes Kind. Also hab keine Angst. Leg alles offen hin und lass dir die Vergebung zusprechen, sodass du sicher wirst in seiner Liebe für dich. Sodass du sicher bist, dass du Gottes geliebtes Kind bist. Denn was diese Sicherheit macht, das sehen wir an Jesus Leben. Jesus ist zu jedem Zeitpunkt seines Wirkens auf der Erde sicher in seiner Identität als Gottes Sohn. Er lebt in dem Licht und der Wahrheit Gottes. Er muss sich dazu nicht beweisen. Er ist nicht versucht, Macht an sich zu reißen. Muss man eins weiterschalten? Ist nicht versucht, Macht an sich zu reißen. Er muss es nicht austesten, ob er geliebt ist. Brauchen wir noch eins weiter? Und selbst am Ende, am Kreuz, können die Leute ihn verspotten und er sagt nichts dazu. Stattdessen geht er seinen Weg einfach weiter. Er verfolgt seine Berufung weiter. Er baut weiter am Reich Gottes. Als ich gerade angefangen hatte zu glauben, da gab es diese WWJD, What Would Jesus Do? Also was würde Jesus tun, Bändchen? Ihr kennt sie wahrscheinlich, ich vermute, die gibt es heute auch noch. Und da war alles, das wurde rauf und runter exerziert. Du musst mehr werden wie Jesus. Hier und da und überall und dieses und jenes tun und so weiter. Und das ist ja auch schön und gut. Sage ich nichts gegen. Aber Jesus ist vor allem eins. Sicher. Sicher in seiner Identität. Sicher in seiner Berufung als Sohn Gottes. Er ist sich Gottes sicher. Bist du dir Gottes sicher? Bist du dir sicher, wie das Urteil lautest, wenn du betest, Gott, richte mich? Ich lade dich ein, das zum Teil deines Gebetslebens zu machen und zu erleben, was in Psalm 43 geschrieben steht. Dass aus Bedrängnis von außen und von innen Fragen werden. Und aus Fragen Leitung. Und aus Leitung Freude, Friede, Freiheit in Gott. Und dann kommen wir auch wieder bei dem Verschaffe mir Recht an. Verschaffe mir Recht und führe meine Sache wider das unheilige Volk und errette mich von den falschen und bösen Leuten. Es ist der Ausruf eines Menschen, der Unrecht erfährt. Und Jesus hat auch viel Unrecht erfahren und wir werden in unserem Leben Unrecht erfahren. Immer und immer wieder. Das können wir nicht verhindern. Die Welt verändern können wir auch nur sehr begrenzt. Also was tun gegen das Unrecht? So lange schreien und toben, bis es aufhört? Zurückschlagen? Angreifen, bevor wir angegriffen werden? Unrecht mit Unrecht vergelten? Das sind so die menschlichen Optionen. Ich lese euch aber mal zwei Verse aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 4, Vers 29 bis 30 vor. Und sie standen auf und stießen ihn, Jesus, zur Stadt hinaus und führten ihn an den Abhang des Berges, auf dem ihre Stadt gebaut war, um ihn hinabzustürzen. Aber er ging mitten durch sie hinweg. Es ist ein massives Unrecht, was Jesus hier passiert. Er soll umgebracht werden, weil er behauptet, Kind Gottes zu sein. Aber er geht einfach mitten durch die Menschenmenge weg. Er kann das tun, denn er vertraut auf Gott und weiß sich als geliebtes Kind Gottes sicher. Und so muss er nicht zurückschlagen und nicht schreien und nicht toben gegen das Unrecht. Und bevor jetzt einer sagt, ja, aber er wusste ja, dass ihm nichts passieren würde, Jesus behält diesen Umgang mit Unrecht bei. Er behält ihn bei bis zum Schluss. Selbst als er gefangen genommen wird und angeklagt wird, selbst als er stirbt. Wir wissen nicht, wie es mit dem Unrecht weitergeht, was dem Menschen passiert ist, der Psalm 43 geschrieben hat. Wir wissen es nicht, weil es irrelevant ist, im Lichte dessen, was zwischen Gott und diesem Psalmisten oder dieser Psalmistin passiert. Wenn wir also lernen, den Richtspruch Gottes über uns anzunehmen, wenn wir einüben, mit ihm auf das zu schauen, was uns belastet, und die Vergebung verinnerlichen, die er uns gibt, dann werden wir frei von dem Unrecht, das wir gegen uns üben, und auch von dem Unrecht, was von außen an uns herangetragen wird. Es wird immer noch an uns herangetragen. Aber wir wissen dann, dass es nicht das Ende ist. Dass wir hindurchgehen können. Dann werden wir geleitet dorthin, wo wir mit Gott Angesicht zu Angesicht sein können. Als seine geliebten Kinder. Amen.
Ja, vielen Dank, liebe Lol, für deine so hoffnungsvolle und befreiende Predigt. Wir sind Gottes geliebte Kinder. Und ich möchte zum Abschluss des Gottesdienstes nochmal mit uns beten. Und steht doch bitte dazu auf und steht doch in der Fürbitte vor Gott. Guter Gott, wir kommen zu dir mit allem, was uns und unsere Welt bewegt. Wir suchen dein Recht und deine Gerechtigkeit. Wir beten für alle, die unter Ungerechtigkeit leiden. Schaffe ihnen Recht, Gott, und führe ihre Sache. Wir bitten dich für die Menschen, die durch Lüge, Arglist oder Gewalt bedrängt werden. Sei du ihr Anwalt und ihr Schutz in der Not. Für alle, die Orientierung suchen, sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie uns leiten. Wir bitten dich für die Verantwortlichen in Politik und Gesellschaft. Du siehst die Nöte dieser Welt, die Kriege, die uns ängstigen, der Krieg zwischen Israel und Iran und den Beteiligten im Nahen Osten sei hier genannt, aber auch die Ukraine wollen wir nicht vergessen. Schenke Weisheit und gib Frieden. Und auch für die Wahl heute in Rheinland-Pfalz wollen wir beten. Auch hier bitten wir um Weisheit und Mut für die politisch Verantwortlichen. Schütze unsere Demokratie vor Spaltung und Hass. Aber auch für uns selbst, für unsere kleinen und großen Entscheidungen, bitten wir um deine Orientierung. Lass dein Wort uns den Weg zeigen. Für die Betrübten und Unruhigen, was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Wir bringen dir alle, die an Depressionen leiden, die einsam sind oder deren Herz schwer ist von Trauer und Angst. Schenke ihnen die Gewissheit, dass du ihnen nahe bist. Und für unsere Gemeinde und den Weg zu dir, lass uns erfahren, was es heißt, zu deinem heiligen Berg und zu deiner Wohnung zu kommen. Hilf uns in unseren Gottesdiensten und in unserem Alltag, die Freude an deiner Nähe neu zu entdecken, damit wir dir danken können mit unserem ganzen Leben. Sei du unsere Hilfe und unser Gott, heute und alle Tage. Amen. Ihr dürft euch gerne wieder setzen. Ja, wir kommen langsam zum Ende. Wir kommen nun zu den Informationen. Die Geburtstagskinder der vergangenen Woche grüßen wir mit einem Vers aus Psalm 16. Du führst mich den Weg zum Leben. In deiner Nähe finde ich ungestörte Freude. Aus deiner Hand kommt mir ewiges Glück. Herzlichen Glückwunsch und Gottes Segen allen Geburtstagskindern. Und die Auflösung, wer Geburtstag hatte, gibt es wie immer nach Beendigung des Livestreams. Glauben, Leben, Wachsen, davon haben wir schon an den vergangenen Sonntagen gehört. Die Abende haben auch schon begonnen, man darf aber immer noch in die verschiedenen Themen einsteigen. Bei Gott in der Kunst werden noch zwei Ausweichtermine gesucht. Wenn ihr dabei sein möchtet, meldet euch bei LOL an, dann habt ihr auch Mitsprache bei den Terminen. Und als kleinen Ausblick für dieses Thema am dritten Termin geht's gemeinsam in den Dom. Bald beginnt die Osterwoche, auch hier eine herzliche Einladung zu unseren Gottesdiensten am Karfreitag und am Ostersonntag, also der Ostergottesdienst. Am 2.4., das ist der Gründonnerstag, der Abend vor Karfreitag, da dürfen wir uns auf die Nacht der verlöschenden Lichter freuen. Die Nacht der verlöschenden Lichter ist ein besonderer Abendgottesdienst mit besonderem Abendmahl. Meldet euch gerne bei Rainer de Vries an und seid gespannt. Und Roland hat jetzt noch eine Sache.